Im niedersächsischen Örtchen Fenschau fand an diesem Wochenende zum ersten Mal das Anti-Atom-Festival E-Wenschau statt. Am Rande hatte ich die Gelegenheit, ein Interview mit Alexander Neureuther zu führen. Im Mai 2013 war er für 3 Wochen in Japan und dort auch in der Region um Fukushima. Die dabei entstandenen Fotos und Interviews mit den betroffenen Menschen stellte er erstmals hier in Fenschau in seinem sehr beeindruckenden Vortrag Fukushima 360 Grad vor einer prall gefüllten Scheune einem größeren Publikum vor. Neureuther ist freier Fotojournalist aus Gato bei Gorleben und ist über die Anti-Atom-Bewegung hinaus kein Unbekannter. Hatte er doch mit der Anti-Atom-Initiative Ausgestrahlt bereits eine Fotoausstellung mit dem Namen »Was wäre, wenn« erstellt, die aktuelle Bilder aus Pripyat, der Stadt bei Tschernobyl, Fotos gegenüberstellt, die um das Atomkraftwerk Brokdorf herum aufgenommen wurden. Du warst vor 3 Monaten für 3 Wochen in Japan und genau, auch in der Region Fukushima.
Ja.
Was war so das Beeindruckendste, was du von da mitbringst?
Mich hat am meisten beeindruckt die Erkenntnis, dass das Leben der Menschen dort wirklich radikal gespalten ist in eine Zeit vor dem Atomunfall und eine Zeit nach dem Atomunfall. Und diese Spaltung ist so radikal teilweise. Da werden, Biobäuerinnen, die Großmütter sind, die über 60 Jahre alt sind und die ein zufriedenes Leben hatten auf dem Biobauernhof, die werden vertrieben durch die Strahlung und werden zu Anführerinnen des modernen Atomwiderstands in Japan. Oder da sind Wirtschaftsprofessoren, die werden verhaftet, weil sie irgendwelche kritischen Äußerungen gestellt haben oder Äußerungen gemacht haben. Also wie der Atomunfall auf unterschiedlichste Art und Weise das Leben der Menschen spaltet, das war die größte Überraschung für mich.
Das wirft so ein Licht auf den Zusammenhang zwischen Demokratie und Atomkraft.
Ja.
Was fällt dir dazu ein?
In Japan habe ich von vielen gehört, dass das sich gegenseitig ausschließt. Die Japaner haben wirklich ganz klar gesagt, sowohl die Atombomben als auch die Atomkraft haben sehr viel mit Geheimhaltung zu tun. Die Atombomben brauchen das Plutonium aus den Atomkraftwerken und immer mehr kommt da so allmählich diese Wahrheit ans Tageslicht für die ersten Menschen, die ein bisschen kritischer sind. Und die sagen ganz klar, Mensch, im Grunde genommen hat das nichts mit Demokratie zu tun. Auch wenn man sieht, dass dort die konservative Partei inzwischen seit Ende des Zweiten Weltkrieges fast ungebrochen am Ruder ist, und dass über 80% diese konservative Partei, die inzwischen über eigene Atombomben für Japan wieder nachdenkt, wählen. Also dann kann man wirklich nur sagen, hat das was mit Demokratie zu tun? Und ich glaube, nicht immer.
Das sieht man ja auch an der Presseberichterstattung. Hier in Europa wird so gut wie gar nichts mehr berichtet über Fukushima, nur noch die absoluten Peaks.
Ja.
Wie sieht das in Japan aus, vor allem in der Region Fukushima?
Da ist es sogar noch weniger. Die japanische Presse ist zu einem großen Teil abhängig von den Atomunternehmen. TEPCO ist einer der größten Werbespender, also die investieren wirklich Millionen pro Jahr für Werbung, sind auch teilweise beteiligt an Nachrichtenmagazinen. Und insofern ist in Japan fast noch weniger zu hören als bei uns hier in Europa oder in anderen Teilen der Welt.
Du hast in Fukushima 360 Grad, deinem neuen Vortrag, auch einen Fall erwähnt von jemandem, der damit an die Öffentlichkeit gegangen ist und quasi ausgebremst wird. Es wird nicht publiziert, diese Erkenntnisse. Vor allem beeindruckt hat mich, wir haben den Vortrag ja eben gehört, die Geschichte dieses einen Aktivisten, der plötzlich von der Bildfläche verschwunden ist.
Ja. Das ist eine ganz dramatische Geschichte gewesen. Das war ein buddhistischer Mönch, der sofort nach dem Unfall gesagt hat, ich muss da hinfahren, ich muss Hilfe leisten. Er hat den Menschen in der Sperrzone geholfen, Nahrungsmittel gebracht, ärztliche Versorgung arrangiert und er hat sogar ihre Häuser letztendlich dekontaminiert mit Hochdrucksprühgeräten und Ähnlichem. Und einige Städte sollten wieder besiedelt werden und dann hat er wenige Tage vor der Freigabe der Städte schwarzes Pulver, was sehr hoch gestrahlt hat, auf den Straßen gefunden und hat gesagt, diese Städte müssen weiter evakuiert bleiben. Und die Politiker natürlich haben gesagt, Mensch, du durchkreuzt unsere Pläne, dass wir hier alles wieder besiedeln können. Die Bewohner haben gesagt, wir sind so aufgeregt, dass wir zurück dürfen, du willst uns alles nur vermiesen. Und dieser Mensch war eigentlich da sozial kaltgestellt schon und dann ist er wirklich von der Bildfläche verschwunden.
Was hat er dort gefunden?
Er hat auf den Straßen ein schwarzes Pulver gefunden. was sehr hoch strahlte, und das ist analysiert worden von wirklich ernstzunehmenden Labors in Japan, und überwiegend war es Kernbrennstoff, pulverisierter Kernbrennstoff, also Uran und Plutonium, ja, die zum Großteil in diesem Pulver mit enthalten waren.
Wo kam der her? Gibt es da eine Theorie?
Die Theorie ist, dass er aus dem Reaktor Nummer 3 stammt. Der ist ja mit einer sehr großen Explosion zerstört worden und ist der Reaktor, der auch am meisten Sorgen im Moment noch macht. Und aller Wahrscheinlichkeit nach ist aus diesem Reaktor ein Großteil dieses Pulvers herausgekommen.
Ja, das ist ja, deckt sich ja mit der Theorie, die aus den USA kommt. Der Arnie Gundersen hat das als erstes publiziert. Ist das verifiziert? Ist das mittlerweile bestätigt?
Diese Proben, die ich dort selber genommen habe von dem schwarzen Pulver, sind auch von einem Labor analysiert worden, mit dem der Arnie Gundersen von Fairwinds selber zusammenarbeitet. Und es ist damit hundertprozentig bestätigt worden, dass weiterhin zumindest in Teilen des Sperrgebietes Kernbrennstoff auf den Straßen herumliegt und damit eigentlich diese Gebiete unbewohnbar macht.
Ja, ja. Ist das dekontaminierbar?
Sehr, sehr schwierig. Ich habe viele Gebiete gesehen, wo Säuberungstrupps mit Hochdruckgeräten, mit Besen, Handfeger und ähnlichen Dingen wirklich versucht haben, gründlich vorzugehen. Die Dekontaminierung, auch wenn sie gründlich gemacht wird, kann eigentlich immer nur eine temporäre Lösung sein. Und zwar die Radioaktivität, diese radioaktiven Partikel werden aus den höher gelegenen Hügeln und Bergen, aus den Wäldern, durch den Wind, durch den Regen in die Täler gewaschen, und innerhalb von Monaten ist teilweise die Belastung genau wieder so hoch, wie sie vor der Dekontaminierung war. Also das ist ein Katze-und-Maus-Spiel, was man eigentlich nicht gewinnen kann. Und die Planung ist zumindest eine Planung, dass TEPCO letztendlich das gesamte Sperrgebiet kaufen muss, den Grund und Boden, weil einfach diese Gegend nicht zu dekontaminieren ist. Aber ich bin sicher, das wird noch dauern, bis TEPCO das erkennt.
Eine ganz große Stärke aus meiner Sicht deines Vortrages war der Hinweis darauf, dass immer gesagt wird, ein Glück, die Windverhältnisse haben das alles aufs Meer geweht. Die Kontamination des Pazifiks hast du dargestellt, ja, auch grafisch dargestellt. Davon hört man ja eigentlich relativ wenig in den Medien, ja, was das für Konsequenzen hat.
Das ist richtig, ja. Und das sind weltweite Konsequenzen. Also 80% der Radioaktivität wurden wirklich vom Wind, man muss sagen zum Glück, wenn man das oberflächlich betrachtet, auf den Pazifik rausgeweht. Sie haben sich dort niedergesetzt im Wasser selber. Teilweise sind sie in das Sediment abgesunken, aber teilweise im Wasser gelöst. Und es gibt ein Rechenmodell von dem Institut Geomar, das hat berechnet, dass ungefähr jetzt, 2,5 Jahre nach dem Störfall, die ersten radioaktiven Partikel in den Gewässern von Alaska, in den Gewässern von Kanada, ich denke an Vancouver, ich denke an Seattle im Bundesstaat Washington, dass die dort auftauchen. Und interessanterweise hat die Food and Drug Administration in Amerika eigenartigerweise Budgetprobleme und hat viele der normalen Messungen der Fische und Meeresfrüchte eingestellt. Es kann ein Zufall sein, aber ich glaube fast nicht dran. Es kann durchaus sein, dass man sich der Verseuchung bewusst ist und sagt, wir wollen beide Augen zudrücken. Es wird keine Verseuchung sein, die sofort gesundheitliche Probleme bringt, aber wir wissen, dass jede Radioaktivität zu vermeiden ist, und es sollte auch für Amerika und Kanada gelten.
Ja, du hattest auch erwähnt, dass dieses Rechenmodell, deren Grafiken du dargestellt hattest, entscheidende Fehler hat, nämlich dass der Nachtrag sozusagen, das permanente weitere Einleiten von radioaktiven Wassers in Fukushima gar nicht mit berücksichtigt wurde.
Das stimmt.
Wir haben jetzt aktuell ja den Fall, dass TEPCO die neuerliche Einleitung von 300.000 Litern hochradioaktiv verseuchten Wassers als schwerwiegender Störfall gewertet wird. Was unterscheidet den jetzigen Fall von der permanenten Einleitung, die wir ja über die letzten 2 Jahre immer wieder gehört haben?
Die permanente Einleitung ist ja bisher absolut verschwiegen worden. Es wurde ja gesagt, die Tanks sind dicht, die Rohrleitungen auch, die Reaktorkeller auch. Und vor wenigen Wochen zum ersten Mal merkte man, dass das Wasser in den Reaktorkellern zusammen mit Ebbe und Flut ansteigt oder nach unten geht. Also es gibt da irgendwelche korrespondierenden Röhren zwischen dem Pazifik und diesen Reaktorkellern, wo das radioaktive Wasser drin ist. Das wurde aber immer verschwiegen. Und jetzt ist zum zum ersten Mal, ohne dass man es leugnen kann, nachgewiesen worden, dass wirklich 300.000 Tonnen hochradioaktives Wasser aus den Tanks verschwunden sind. Mhm. Und da kann TEPCO nicht sagen, ja, die haben wir umgepumpt oder die sind verdunstet oder was immer für fadenscheinige Ausreden es vielleicht geben könnte, sondern hier musste TEPCO zum ersten Mal bescheinigen, da ist radioaktives Wasser versickert. Das ist Wasser, was an der Oberfläche bis zu 100 Millisievert pro Stunde hat. Das heißt, innerhalb von 24 Stunden würde ein Mensch eine tödliche Strahlendosis bekommen. Also das sind keine Peanuts, sondern wirklich hohe Strahlenwerte.
Ja.
Und da konnte TEPCO zum ersten Mal nicht irgendwelche Ausflüchte wieder herbeizaubern aus dem Hut. Und ja, nun war die Regierung dann genötigt zu sagen, das ist auf der siebenteiligen Katastrophenskala Stufe 3, was schon ein bedeutsamer Störfall ist.
Ja. Nochmal zurück zu deinem Vortrag heute Abend, beziehungsweise dem neuen Vortrag über Fukushima. Im Vergleich zu dem mit ausgestrahlt publizierten Vortrag Was wäre wenn, fällt ja auf, dass du plötzlich Menschen in den Fokus rückst.
Ja.
Was haben diese Menschen mitgeteilt?
Die Botschaft der Menschen insgesamt war, dass Hiroshima und Fukushima nicht zu trennen sind, sondern dass die Atomwaffen und die Atomkraftwerke Zwillinge sind und die beiden Seiten der gleichen Medaille darstellen. Das war die erste Botschaft. Und die zweite Botschaft war, dass in Fukushima eigentlich die gleichen Mechanismen im Moment greifen wie damals in Hiroshima. Und zwar die Medien müssen schweigen, die Ärzte müssen weggucken, die Statistiken werden geschönt. Es darf einfach nicht sein, dass damals die Atomwaffen und jetzt die Atomkraftwerke für gesundheitliche Schäden verantwortlich sind. Und selbst 40% der Kinder inzwischen, die untersucht wurden, haben Schilddrüsenknoten und Auffälligkeiten. Und selbst dort leugnet immer noch die offizielle Seite, dass diese Auffälligkeiten durch die Strahlung aus Fukushima bedingt sind und sagt, in Tschernobyl hat man erst nach 5 Jahren die ersten Schilddrüsenknoten gefunden. Man muss wissen, in Tschernobyl waren die Messgeräte bzw. die Ultraschallgeräte damals nicht so genau, um das diagnostizieren zu können so früh. Und zum anderen gab es noch in der Sowjetunion bis zu ihrem Zusammenbruch 1991 die Anweisung an die Ärzte, bloß keinen Zusammenhang zwischen gesundheitlichen Schäden und Tschernobyl herzustellen. Das heißt, die ersten 5 Jahre in Tschernobyl kann man, was die Studien angeht, absolut vergessen. Und wir werden innerhalb weniger Jahre spätestens sehen, dass die Gesundheitsprobleme, was die Schilddrüsen angeht, im Moment wirklich auf Fukushima zurückzuführen sind. Also das kann eigentlich gar nicht mehr bestritten werden.
Du hast viele Menschen privat kennengelernt. Hältst du zu denen Kontakt? Wie gestaltet sich das jetzt nach dieser Zeit?
Ja, das war das Schöne daran, dass ich also nicht ein Beobachter von außen war, sondern mit einigen Familien habe ich wirklich den ganzen Tag verbracht. Also vom Frühstück frühmorgens bis zum Schlafengehen der Kinder. Und da haben sich natürlich schon wirklich tiefere Freundschaften auch entwickelt. Und ich habe zu 4, 5 von diesen Familien immer noch sehr guten Kontakt per E-Mail und plane auch nochmal hinzufliegen, vielleicht in 2 Jahren, um einfach mal zu dokumentieren, was hat sich inzwischen getan. Und ich hoffe mal, das Leben ist besser geworden. Aber ich habe Befürchtungen, dass vielleicht einige Dinge sich eher sogar noch zum Schlechten verändern. Aber ich glaube, so ein Projekt muss begleitet werden. Auf meiner Webseite werde ich weiter aktuell auch drüber berichten, aber dann in 2 Jahren auch ein Update vielleicht von dem Buch rausbringen, was ich davor habe.
Wie kommen Interessierte an deinen Vortrag oder auch an weitere Informationen über dich und deine Arbeiten?
Ja. Da bin ich dem Internet dankbar. Es gibt eine Webseite von mir, Neureuters, mit einem S hinten dran bitte, neureuters.de. Oder einfach nach Alexander Neureuter suchen. Und da sind die aktuellen Informationen drauf, Informationen zum Vortrag und auch Informationen zu einer Kinderklinik in Fukushima, zu einer privaten Einrichtung, die ich mit diesen Vorträgen unterstütze. Das ist eine Einrichtung, die von verschiedenen kritischen Ärzten privat gesponsert wurde, die auf Spenden angewiesen ist. Und am Ende des Vortrages, wann immer es geht, sammle ich eben auch Spenden, um sie an diese wirklich erstklassige Klinik in Fukushima weiterleiten zu können.
Okay. Was sind die nächsten Schritte, die du mit diesem Vortrag gehst? Gibt es da schon Pläne oder konkrete Ziele?
Das Interesse ist sehr erfreulich, sehr groß, insbesondere auch bei Schulen. Ich bin gerade eingeladen worden zu einer Schule in Schleswig-Holstein, wo die gesamte Oberstufe sich den Vortrag anhören darf. 290 Schüler werden es sein. Das ist ein mutiger Schulleiter oder eine Schulleiterin sogar. Das begrüße ich sehr.
Ja.
Und weiterhin mache ich gerade aus diesem Vortrag ein Buch. 100 Seiten werden großformatige Fotos sein, 100 Seiten kleine Geschichten, überwiegend aus der Sicht der Betroffenen geschildert. Und so werden dann meine ungefähr 80 Interviews und die 17.000 Fotos, die ich da gemacht habe, verarbeitet. Und das Ganze wird dann hoffentlich als Fotoreportagebuch demnächst erscheinen.
Toll. Herzlichen Dank.
Danke, Georg.